Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Heute am Freitag, am Ende der Woche, erlaube ich mir, auf etwas hinzuweisen, was ich als kleines Highlight in dieser Woche bezeichnen würde. Gab natürlich noch mehr, aber diese jetzt folgende Kleinigkeit ist bei mir hängen geblieben. Und zwar eine Todesanzeige, die im Abendblatt erschienen ist. Klingt erstmal seltsam, aber Sie werden gleich hören, warum ich darüber kurz erzählen möchte. Der Text dieser Anzeige, die bei uns abgedruckt war, lautet wie folgt: Axel Wendt meldet sich ab. Natürlich steht da noch Geburtsdatum und Todestag, aber eigentlich war es das. Für eine Todesanzeige sicher ungewöhnlich, aber auf jeden Fall mal eine ganz andere Art, mit einem Todesfall umzugehen. Axel Wendt meldet sich ab. Jetzt zu unseren Themen für den heutigen Freitag, der 21. Juni, das Wochenende ist in Reichweite. Die Ärzte und die Krankenhäuser in Hamburg schlagen gemeinsam Alarm. Klingt wie eine Schlagzeile, die wir schon des Öfteren gehört haben. Aber ich glaube, so ernst wie jetzt war es noch nie. Die wichtigsten Infos, damit Sie mitreden können, gibt's gleich. Es ist EM und in Hamburg bekommt es keiner mit. Na, das ist jetzt etwas übertrieben, aber was tut unsere Stadt eigentlich für die EM-Stimmung? Spontan würde ich sagen, ohne die Fans und ohne das Fanfest wüsste niemand, dass Hamburg ein wichtiger Bestandteil der Europameisterschaft ist. Woran liegt's? Wir fragen nach. Nie wieder. Ein Spruch, der theoretisch immer noch gilt, oder? Jüdisches Leben in Deutschland schützen, Antisemitismus bekämpfen, natürlich auch in Hamburg. Nie wieder sollten sich Juden in Deutschland fürchten. Aber wie sieht es tatsächlich aus? Wir wissen eigentlich die Antwort. Wir hören heute Morgen ins Herz der jüdischen Gemeinde. Ob uns die Beschreibung der aktuellen Situation gefallen wird? Ich bin eher skeptisch. Wir starten jetzt.
Dieses Thema wird heute wichtig für unsere Stadt.
Klar, wir können einfach auf Durchzug schalten, wenn Ärzte und Krankenhäuser sich beschweren und der Öffentlichkeit mal wieder ihr Leid klagen. Aber ich glaube, dann verkennen wir, wie schlecht es mittlerweile um die Finanzierung unserer Gesundheitsversorgung steht. Christoph Rybacek, Abendblatt-Chefautor, hat sich in dieses Thema in den letzten Tagen reingekniet. Ist es wirklich so dramatisch, Christoph? Können wir wirklich sagen, dass Krankenhäuser und Hausärzte den Aufstand proben?
Ja, man kann davon sprechen, weil die Krankenhäuser tatsächlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie sind finanziell so angeschlagen, weil sie den Ausgleich für die Inflation, den ja viele von uns bekommen haben durch Tarifsteigerungen, durch Stromzuschüsse etc., den haben die Krankenhäuser nicht in der Form bekommen. Und da die Krankenhäuser natürlich selber viel Geld ausgeben für Personal, für Geräte vor allen Dingen, und weil da die Tarifsteigerungen eben auch so mal schnell bei 10-15% liegen, was ja auch okay ist, aber stehen die einfach finanziell mit dem Rücken zur Wand. Und das haben sie jetzt mal kundgetan und sehr laut getan und fordern da die Politik auf, da einfach nachzubessern. Sie brauchen ein bisschen mehr Geld, um tatsächlich zu überleben.
Ja, und nun sind sie, ich sag mal, das heißt ja denn immer so schön, mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie glauben, dass es auf den anderen Gesprächskanälen, dass es nicht reicht. Also die Gespräche darüber werden doch wahrscheinlich schon länger laufen und Ihnen steht es jetzt einfach nur bis Oberkante Unterlippe, korrekt?
Ja, das ist richtig. Man muss jetzt unterscheiden einmal zwischen den Krankenhäusern und zwischen den niedergelassenen Ärzten. Bei den Krankenhäusern ist es so, dass sie natürlich Angst haben vor dieser großen Reform, die da kommt, und dass einige Krankenhäuser diese Reform schon gar nicht mehr überleben werden. Wir erleben rund um Hamburg, erleben wir Insolvenzen von Krankenhäusern. Davon sind auch große Träger betroffen. Das heißt, diese Krankenhäuser werden möglicherweise übernommen oder gehen unkontrolliert in die Pleite. Und das wäre nicht gut. Auf der anderen Seite sind da die Arztpraxen in Hamburg, bei denen vor allen Dingen die Hausärzte, etwa die Hälfte der niedergelassenen Hamburger Ärzte sind Hausärzte, wo die Hausärzte nur 2/3 dessen bezahlt bekommen, was sie eigentlich machen. Dabei hatte die Bundesregierung längst versprochen, dass sie mehr Geld bekommen sollen, eben für diese Grundversorgung, die wir alle brauchen für unsere kleinen Maläschen.
Du weist ja zu Recht darauf hin, dass man natürlich unterscheiden muss zwischen den Hausärzten und zwischen den Krankenhäusern. Aber trotzdem, wenn ich das mal zusammenfasse und wir das vielleicht einzeln nochmal abschichten. Es geht darum, A, zu viel Bürokratie, korrekt?
Das ist richtig. Das ist überall im Gesundheitswesen so, leider.
So, da denke ich mir ja immer, das müsste doch eigentlich mit gesundem Menschenverstand relativ leicht zu regeln sein. Woran hakt's denn da?
Es hakt tatsächlich vor allem an der Digitalisierung. Wir haben über Jahre so viele Gesetze aufgebaut, so viele Maßnahmen, so viele Regelungen aufgebaut und haben vergessen, unser Gesundheitssystem durchzudigitalisieren. Wir sind ja inzwischen alle digital. Wir machen alles mit unserem Smartphone, wir machen alles mit unseren Tablets. Okay, aber so weit ist die Politik nicht im Gesundheitswesen vorangekommen. Da werden immer noch Faxe geschickt. Das mag an der einen Seite mal am Datenschutz liegen, aber auf der anderen Seite, es gibt einfach nicht die Einrichtungen im Gesundheitswesen, dass sie alle so nahtlos miteinander kommunizieren können. Das ist ehrlich gesagt eine Katastrophe, weil da viel kleinere Länder, selbst in Asien, uns weit voraus sind.
Ja, und Litauen zum Beispiel wird uns ja dann auch immer vorgehalten. Die sind ja nun ganz weit
das
vorne.
Das ist aber richtig. Das ist auch korrekt. Das ist ein wirklich gutes Beispiel, weil eben die baltischen Staaten viel schneller dazu übergegangen sind, Sachen zu digitalisieren. Es muss schneller gehen. Wir haben keine Zeit, uns damit aufzuhalten. In der Gesundheitsversorgung gibt es manchmal Notfälle. Dann muss es schnell gehen. Da darf man nicht erst Sachen dokumentieren müssen. Also ich habe hier dem Patienten da und dort geholfen. Nein, es muss da schnell gehen.
Und Christoph, der zweite Punkt ist Fachkräftemangel. Es ist ja logisch, dass es auch dieser Branche genauso geht wie allen anderen.
Ja, da könnte man natürlich sagen, ja, ist doch egal, es ist ja wie bei anderen auch. Allerdings ist es so, dass es hier um die medizinische Versorgung geht und wir werden ja in der Gesellschaft alle älter. Das heißt, wir brauchen mehr Pflegekräfte oder sie müssen intelligenter eingesetzt werden. Und wir brauchen natürlich auch mehr Ärztinnen und Ärzte, die in eine Praxis gehen, weil ja nicht jeder einfach immer ins Krankenhaus rennen soll. Das heißt, eine Praxis zu eröffnen oder eine Praxis zu übernehmen, muss erleichtert werden. Das muss deutlich erleichtert werden und es muss auch eine wirtschaftliche Perspektive da sein. Es ist nicht mehr so, dass man Millionen damit verdient, aber ein halbwegs auskömmliches Einkommen sollte damit erreichbar sein.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, viele von uns haben immer noch, und damit komme ich zum dritten Punkt, im Kopf, ich muss nur Arzt werden oder ein Krankenhaus leiten und bin automatisch steinreich. Das ist die goldene Zukunft. Schlechthin, mehr geht gar nicht. Aber es geht tatsächlich darum, und du hast es am Anfang ja auch schon erwähnt, dass die Krankenhäuser und die Ärzte sagen, Kinder, wir behandeln hier ständig, aber wir werden, ich glaube, der Prozentsatz ist 68%, von dem, was wir tun, wird eigentlich nur bezahlt. Und alles ist teurer geworden. Wir kommen tatsächlich in einen Bereich, wo wir pleite gehen. Das ist ja etwas, was wir uns vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht hätten vorstellen können.
Ja, das ist richtig. Und deshalb gehen einige Ärzte, die vor allen Dingen an der Schwelle zum Rentenalter sind, gehen sie auch früher in Rente, weil sie sagen, warum soll ich mir das noch antun, wenn nur noch 2 von 3 Handgriffen, die ich mache, bezahlt werden? Und das ist eigentlich der Punkt, denn viele möchten gerne arbeiten, weil viele eine sehr große persönliche Befriedigung aus dem Job ziehen, eben anderen Menschen zu helfen, ihnen gesundheitlich zu helfen, ist eine so unglaubliche Befriedigung, die man haben kann, eine berufliche Befriedigung, dass man das auch gerne weitermachen möchte. Nur man kann es wirklich nicht tun, wenn man nicht mal das Geld hat, um die MFAs, die medizinischen Fachangestellten, die man in der Praxis hat, zu bezahlen, denn die laufen natürlich auch weg.
Christoph, abschließende Frage. Wie geht denn das jetzt weiter? Jetzt gibt es diese öffentliche Verlautbarung, Brandbrief. Herr Lauterbach wird das ja wissen, dass das kommt. Aber hat er denn überhaupt den Spielraum, darauf einzugehen? Oder sagt er sowieso, Leute, das machen wir anders. Ich habe da meine ganz eigenen Pläne. Sprich, laufen wir möglicherweise wieder in ein Szenario, wo wir ständig in diesem Bereich auch Streiks haben zum Beispiel?
Ja, die Streiks werden immer dazukommen. Das ist natürlich auf der einen Seite im Krankenhaus relativ einfach. Da gibt es Tarife, dann darf man auch streiken und so weiter. Nur sind die Krankenhäuser da wirklich an der Kante. Bei den Praxen ist es so, die Praxisärzte, die in der Kassenärztlichen Vereinigung sind, die dürfen ja nicht streiken. Aber die können natürlich, ich sag mal vorsichtig, so Bummelstreiks machen. Ne? Das können die natürlich schon. Und das werden die auch weiterhin tun. Der Punkt ist nur, dass sich Lauterbach mal auch bei Olaf Scholz durchsetzen müsste, dass einfach auch der Finanzminister ein bisschen mehr Geld raustut für die Gesundheit. Denn so wie es andere Bereiche gibt, wie die Infrastruktur, die über Jahre vernachlässigt wurden, ist es inzwischen bei der Gesundheit auch so. Wir erleben es in Hamburg noch nicht so, weil wir hier wirklich von einem ganz hohen Niveau sprechen. Aber rundherum, schon in Umlandgemeinden in der Metropolregion Hamburg, ist es so, dass Praxen schließen, dass die Wege nicht nur länger werden zu den Ärzten, sondern dass man keine Termine mehr bekommt. Und das ist ein Zustand, den wir uns nicht gönnen sollten.
Es gibt mehr als genug Gründe, sich Sorgen um unser Gesundheitswesen zu machen. Danke für die Hintergründe an Christoph Rybacek. Liegt es nur an der deutschen Mannschaft? Auch, aber nicht nur. Die EM scheint in unserer Stadt angekommen zu sein. Lokalreporter Alexander Berthold und ich hatten in den letzten Wochen mit leichter Gremlin-Attitüde genau darüber immer wieder gelästert. Aber Alexander, wir beide müssen zugeben, die Stimmung steigt und steigt.
Ja, definitiv. Das liegt vor allen Dingen natürlich an den tollen Fans, die dafür sorgen, dass hier richtig Stimmung ist. Vorgestern Albanien gegen Kroatien, fantastisches Bild. Die Holländer, aber auch die deutschen Fans, die beim Ungarn-Spiel für Rekordbesuch auf dem Heiligen Geistfeld beim Fanfest gesorgt haben. Also ähnlich wie das Wetter kommt jetzt auch so langsam die EM-Euphorie in Gang. Von daher, wir können uns alle freuen.
Ja, und Auch das hatten wir beide ja mal erörtert und wahrscheinlich hast du es auch mit anderen Fußballfans besprochen. Also mir ging das zumindest. Man war ja so ein bisschen, am Anfang hat man gedacht, ach, Deutschland spielt gar nicht in Hamburg. Wer spielt denn da? Und dann guckt man so und denkt, oh, aber von der Stimmung her konnte uns doch gar nichts Besseres passieren.
Nein, das macht ja auch so ein Fanfest aus, dass wirklich alle Nationalitäten auch zusammenkommen. Also wenn ich sehe, dass Albanien nach dem 2:2 gegen Kroatien so einen Tanzkreis aufgeführt hat auf Meilen Geisfeld und die haben so eine Art Line Dance auf Albanisch gemacht und das sind einfach witzige Bilder und die Niederländer mit ihrem Fanwalk und Hamburg war ganz in Oranje. Also das macht schon Spaß und auch wenn Deutschland nicht hier spielt, ich mag diese Vielfalt einfach und ich habe mit dem Veranstalter des Fanfests gesprochen, der sagt halt auch, dieses internationale Feeling macht einfach das Fanfest aus.
Du bist ja für uns sowohl im Vorfeld ganz eng an den Vorbereitungen auch des Fanfests gewesen und hast es dir jetzt auch hinter den Kulissen angeguckt, nicht einfach nur als Konsument und Fan. Wie ist denn dein Urteil? Machen die alles richtig?
Sie machen sehr viel richtig. Diese Trennung zwischen Public Viewing Bereich und Fanzone, also diesen Eventdorf, kann man sagen, mit Bühne und Programm, hat sich total bewährt. Obwohl es wirklich voll war, jetzt gerade beim Ungarn-Spiel der deutschen Mannschaft, hatte man nie das Gefühl, dass man irgendwie totgetrampelt wird oder dass das unangenehm voll war. Das hat sich sehr gut entzerrt. Also wer in den Pulk wollte, konnte in den Pulk. Wer ein bisschen abseitig gucken wollte, hat auch tolle Möglichkeiten gehabt. Und sie haben mittlerweile auch das Bierproblem in den Griff bekommen.
Was war das Bierproblem? Das klingt nach Biergate.
Ja, Biergate war so ein bisschen das Problem beim Schottland-Spiel, beim Eröffnungsspiel, dass es einen ordentlichen Shitstorm in den sozialen Netzwerken gab bezüglich Warteschlangen, Gedränge, zu wenig Bier, in den Buden nur einen Zapfhahn und dann konnte man nur mit Karte zahlen. Also es war alles so ein bisschen unkoordiniert und es gab einen ordentlichen Shitstorm und der Veranstalter hat mittlerweile aber reagiert und nochmal 3 große Bierwagen auf dem Areal verteilt. Jetzt sind es insgesamt 16 Getränke Anlaufstellen und ich denke, dass man dadurch jetzt auch den Andrang so ein bisschen besser entzerren kann.
Lass uns das Fanfest einmal abrunden, bevor wir noch zu einem anderen Thema kommen. Und ich stelle einfach nur die Frage, weil das ist, hat uns ja auch im Vorfeld alle brennend interessiert. Wie wird denn das? Es ist doch friedlich, oder?
Komplett. Es gab nicht einen Polizeieinsatz auf dem Fanfest, auch Sanitätseinsätze marginal. Also da ging es dann eher so um Kreislaufthematiken. Aber ansonsten ist das ein buntes Miteinander, egal welche Nationalitäten gegeneinander spielen. Da wird abgeklatscht, da wird sich umarmt, egal welches Trikot man trägt. Und das sind so die Bilder, die da noch irgendwie hängen bleiben. Und ich bin sehr gespannt, wie es so Richtung K.O.-Runde geht, wenn es natürlich dann auch darum geht, wer scheidet aus, wer kommt weiter, ob es dann immer noch so friedlich ist. Mhm. Aber die ersten Ausläufer dieses Fanfests, muss man sagen, außergewöhnlich gute Stimmung.
So, und der einzige Wermutstropfen, würde ich mal sagen, im Moment ist für mich, aber vielleicht siehst du das anders. Also wenn ich so durch die Stadt fahre, denke ich, also die Verantwortlichen in unserer Stadt, wer auch immer sich drum hätte kümmern müssen, wer den Auftrag um den Hals gehängt bekommen hat. Also die Stadt selbst, finde ich, ohne die Fans würden wir ja gar nicht mitbekommen, dass sie EM hier in unserer Stadt findet, oder?
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Fans so wandelnde Werbetafeln sind, weil die müssen die EM-Stimmung transportieren, weil am Jungfernstieg hängen jetzt so ein paar Teilnehmerflaggen, aber
toll.
Irgendwie so richtig präsent in der Innenstadt ist die EM überhaupt nicht, was ich sehr schade finde. Ich würde so ein bisschen sagen, Chance vertan, weil es hat natürlich Charme, wenn die gesamte Innenstadt auch dekoriert ist und Schaufenster oder Plakate, Banner, was auch immer, da kann man sich ja austoben. Zum gesamten Übel gehört natürlich auch, dass der Jungfernstieg gerade eine riesige Baustelle ist und nicht so eine richtig schöne Flaniermeile ist. Da hätte man natürlich auch viel mit Ständen und so machen können. Also da haben wir wirklich eine Chance vertan, finde ich, auch so ein bisschen um den Gästen aus. Ich habe zum Beispiel mit Leuten aus Rijeka, aus Kroatien gesprochen und die fanden zwar alle ganz nett, aber denen hat auch so ein bisschen die EM-Stimmung in der Innenstadt gefehlt.
Also, viele gute Nachrichten rund um die EM hier in Hamburg. Alles friedlich, genug Platz beim Fanfest und das Bierproblem ist auch gelöst. Danke an den Überbringer der guten Nachrichten, Alexander Berthold. Nie wieder, meine Damen und Herren, ist jetzt. Die Worte von Bundesinnenministerin Nancy Faeser zum Jahrestag der NS-Pogromnacht im letzten Jahr am 9. November. Natürlich auch unter dem Eindruck des mörderischen Überfalls der Hamas auf Israel, der rund 4 Wochen zuvor stattgefunden hat. Seitdem ist viel passiert und weiß Gott, nichts Gutes. Kein Tag ohne eine Schreckensmeldung. Auch hier in Hamburg ist Antisemitismus leider ein Thema. Wie geht es unseren jüdischen Mitbürgern? Wir nehmen uns heute Morgen die Zeit nachzufragen, und zwar beim Hamburger Autor und Unternehmer Daniel Schäffer. Er ist außerdem der Vorsitzende der Stiftung Bornplatz-Synagoge. Daniel, guten Morgen. Es wäre eine gute Nachricht, wenn es so wäre, aber ich habe meine Zweifel. Hat sich in den letzten Wochen und Monaten irgendetwas für Juden hier in Hamburg zum Positiven verändert?
Tatsächlich nein. Seit dem 7. Oktober hat sich unser Leben fast auf den Kopf gestellt. Unsere Synagoge wurde zeitweise geschlossen, die Schule wurde geschlossen für einige Tage. Die Bedrohungssituation, sie war zu hoch. Auf den Straßen können sich jüdische Bürgerinnen und Bürger nicht mehr bewegen, ohne in Sorge zu sein, dass sie vielleicht aufgrund ihrer David-Sternkette erkannt werden und dann geschlagen oder anders schlecht behandelt werden. Das ist eine Realität, mit der wir in Deutschland seit dem 7. Oktober umgehen müssen. Und das tun wir.
Inwiefern tun Sie das? Was können Sie denn selbst tun, außer zu sagen, ist jetzt ein bisschen platt formuliert, aber wir halten durch, wir lassen uns nicht einschüchtern.
Ja, ich glaube, das ist aber genau das, was wir auch tun und leben müssen. Wir gehen nirgendwo hin. Das ist unsere Stadt, das ist unser Land. Und es kann und darf und wird nicht so sein, dass diejenigen, die heute Extremismus betreiben, dass die gewinnen. Wir sind mehr, aber wenn ich sage, wir sind mehr, dann ist es vor allen Dingen auch ein Aufruf an die große nichtjüdische Mehrheit. Jüdisches Leben zu schützen heißt, seinen Sportskameraden, eine Mitschülerin, einen Kollegen bei der Arbeit, einen Nachbarn oder eine Nachbarin zu schützen. Das ist eine Aufgabe, die wir alle haben. Wir jüdischen Bürgerinnen und Bürger alleine können das nicht mehr schaffen. Wir sind hier, wir leben, wir zahlen Steuern, wir glauben an unser Land, wir gestalten es mit, aber es braucht doch euch, vor allen Dingen die nichtjüdische Mehrheit, zu zeigen, dass der Extremismus, der heute auf den Straßen gezeigt wird, Kalifate und jüdisches Leben, das bedroht wird, dass das nicht zu Deutschland wird.
Daniel, Sie haben das eben erwähnt und da muss ich doch nochmal nachfragen, dass Sie sagen, wir bleiben hier, wir verlassen das Land nicht, sinngemäß. Wir hören ja immer wieder, dass doch viele jüdische Mitbürger sagen, sie verlassen das Land. Sie gehen woanders hin, wo auch immer es dann für Sie besser ist. Vielleicht ist es Israel, vielleicht sagen Sie auch, ich gehe nach Amerika. Das kann ich gar nicht beurteilen, aber das hört man immer wieder. Sind das Einzelfälle, die, ich sag mal, durch die Presse gehen, oder ist es tatsächlich doch ein Trend?
Ich sage das schweren Herzens. Ich glaube, dass wenn ich so einen Satz sage, wir bleiben hier, wir kämpfen, wir stehen gemeinsam für eine andere Gesellschaft, für eine Gesellschaft, die Freiheit und Demokratie fördert und stützt. Das ist richtig, aber wir erleben tatsächlich, und insofern, Marcel, sind Sie richtig, die Jüngeren. Sie sind nicht mehr bereit, das zu erleiden. Sie sind nicht mehr bereit zu verstehen, warum sie in einer Bahn angegriffen werden, weil sie vielleicht eine David-Sternkette tragen. Sie sind auch nicht mehr bereit, in der Universität diese Camps und die Situation zu erleben, dass sie bedroht sind. Sie fragen sich, warum? Und warum passiert das in meinem Land? Und was das mit jungen Menschen tut, mit jungen jüdischen Menschen tut? Ja, das tut auch den Weg, den Sie aufgezeigt haben, nämlich, dass manche das Land verlassen.
Das ist natürlich, also traurig ist das falsche Wort, es ist ja erschütternd. Natürlich, wir haben es immer geahnt und es ist jetzt tatsächlich, wenn Sie das aussprechen, wird das ja dann auch in dem Sinne Realität. Was ist es denn im Moment, was Ihnen am meisten Sorgen bereitet? Also da fällt einem ja sofort spontan ein pro-palästinensisches Protestcamp auf der Moorweide, der Unsinn, der Wahnsinn, der im Internet verbreitet wird, die Anfeindung auf der Straße, in der Bahn, die Sie selbst eben angesprochen haben. Ist das sozusagen eine Gemengelage oder gibt es einzelne Punkte, wo Sie sagen, ja, das ist wirklich das Allerschlimmste?
Es wird Sie jetzt vielleicht wundern, weil es ist was ganz anderes, was uns am meisten momentan beschäftigt und bewegt. Das ist die Widerstandsfähigkeit in unserer Gemeinde hochzuhalten. Das ist die Bereitschaft hochzuhalten, in dieser schwierigen Situation ohne Panik im Land zu bleiben, daran zu glauben, dass die Gesellschaft eine andere ist. Und es ist vor allen Dingen die Jüngeren zu stärken, die, wenn man heute 18 ist, sowas zum ersten Mal erleben mit dieser Konfrontation. Wir erleben auch nach dem neuesten Verfassungsschutzbericht, dass alle paar Minuten eine antisemitische Straftat, eine Hasstat geschieht. Verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich das sehr deutlich sage. Wir wollen keine Opfer sein. Wir wollen leben. Wir wollen das Leben genießen. Wir haben auch auf der Agenda Schule, Karriere, Leben, Familie. Der Hass und die Gewalt, die wir in Deutschland erleben, allerdings leider auch in Europa und in anderen Ländern, sie ist durch nichts zu entschuldigen. Und für alle diejenigen, die schon ein bisschen älter sind, ich glaube, sie werden sich alle fragen, wie ist das möglich, Antisemitismus heute wieder in Deutschland in dieser Art und Weise? Ja, wahrscheinlich war er einfach nie verschwunden.
Ja, das würde ich jetzt, ohne dafür Experte zu sein, ich würde auch mal sagen, es kommt jetzt bloß das plötzlich wieder zum Vorschein, was es schon immer gab. Wenn Sie diese im Moment, also ich stelle mir das unfassbar ermüdend vor, man merkt das ja auch im Freundeskreis, wenn man einfach über das Thema Israel, Hamas, Gaza, 7. Oktober sich unterhält, meistens oder oft artet es auch in Streit aus. Erklären Sie mal von Ihrer Seite aus bitte uns allen, wo Sie für sich die Grenze ziehen bei diesen Diskussionen. Ich tippe doch mal, und wenn ich da falsch liege, werden Sie mich korrigieren, ich tippe doch mal, dass Sie sagen, na ja, wenn man mit der Politik des Staates Israel nicht einverstanden ist, darüber können wir gerne sprechen, das ist doch im Sinne, und das müssen Sie uns tatsächlich erklären, weil wir wollen ja da auch keinen Fehler machen, das hat ja mit Antisemitismus an sich noch nichts zu tun, oder?
Na, ich setze schon ein Stück früher an. Also ich wüsste keinen Christen, ich wüsste keinen Muslim, ich wüsste eigentlich auch keinen Atheisten oder Agnostiker, der die Politik irgendeines Landes verteidigen muss. Warum müssen wir Juden eigentlich regelmäßig die Politik Israels verteidigen? Warum sind wir Juden mit einem deutschen Pass nicht in erster Linie mal Deutsche und haben die deutsche Politik, mit der wir uns auseinandersetzen? Diese Gleichung findet vor allem in den Köpfen der Nichtjuden statt. Jeder Jude gleich Israeli gleich. Und dann kommt ja antisemitische Gedanken oder er ist ein Netanjahu-Anhänger und so weiter. Aber diese Gleichung ist von Anfang an falsch. Der Jude in Hamburg, in Berlin, in Pforzheim, in Stuttgart, in Barmbek oder in Eilbek, er ist erst einmal Deutscher.
Mir geht es eher darum zu sagen, wie kann man diese Diskussion vorbehaltlos führen, ohne in einen Gedankenfehler zu tappen. Wissen Sie, was ich meine? Weil wir sind ja teilweise auch, ich glaube, das können Sie auch nachvollziehen, bei manchen Themen auch ein bisschen verunsichert. Wie positionieren wir uns eigentlich, ohne dass wir in ein falsches Gedankengut verfallen?
Ja, ich will die Frage auch beantworten. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, sehr deutlich zu machen, wir sprechen ja über das Thema Antisemitismus, wir sprechen über Hass, über Gewalt, über Vorurteile gegenüber jüdischen Bürgerinnen und Bürgern. Dieser Antisemitismus, den gibt es schon seit über 2000 Jahren. Den Staat Israel gibt es erst seit 1948. Das Konzentrationslager, das meine Eltern überleben mussten, das gab es noch bevor es den Staat Israel gab. Also dürfen wir nicht heute so tun, als ob der Staat Israel in irgendeiner Form auch nur eine Ansatz von Rechtfertigung wäre, Juden irgendwo auf dieser Welt anzugreifen, sie zu verurteilen, vorzuverurteilen oder sie schlecht zu behandeln.
Ja, das ist ja eine Selbstverständlichkeit, da haben Sie völlig recht. Es gibt dafür eh keinen Grund.
Nein, es gibt keinen Grund. Das ist so ein bisschen, Israel ist eine gewisse Art und Weise so eine Form von modernen Antisemitismus. Und jetzt komme ich auf die Antwort zu Ihrer Frage. In der Wahrnehmung, die wir als jüdische Mitbürgerinnen und Bürger in unserer Stadt haben, ich glaube, die weicht nicht so sehr ab von denen aller anderen. Der 7. Oktober, der Anschlag der Hamas, die schon vorher als eine Terrororganisation europaweit deklariert und beurteilt war, der zu einem Mord, dem größten Mordestag mit den höchsten Opfern seit dem Holocaust in der Geschichte des jüdischen Volkes gebracht hat, dieser Tag war vor allen Dingen eins, er war ein Angriff auf unschuldiges Leben, auf Kinder, auf Frauen, auf Männer und auf eine Gesellschaft, die in Freiheit und in Demokratie, in einer schwierigen Demokratie, aber in einer tatsächlichen Demokratie, in einer Demokratie, in der 1,4 Millionen Menschen mit muslimischem Glauben und arabischer Herkunft wahlberechtigt sind. Liebe Zuhörer, lieber Marcel Becker, es gibt nicht viele Länder auf der ganzen Welt, in denen Muslime an freien demokratischen Wahlen teilnehmen dürfen. Nein, Israels Politik und Demokratie, sie ist nicht perfekt. Aber sie ist nicht das, was andere darstellen wollen daraus. Sie ist nicht der Ursprung für den Hass und für die Gewalt gegenüber Juden. Nicht in Israel, nicht in Barmbek und auch nicht in New York.
Ja, ich sag's nochmal. Für mich, es gibt keinen Grund für diesen Hass. Ich kann ihn nicht nachvollziehen. Aber trotzdem ist es ja immer wichtig, sich mit jemand auszutauschen, der da so tief drinsteckt, logischerweise wie Sie. Weil wir oft natürlich auch, selbst wenn wir bedingungslos zum Schutz von jüdischem Leben aufrufen und dafür auch bereit sind einzustehen, trotzdem machen wir ja Denkfehler. Wir sind ja davor nicht gefeit. Und deswegen schätze ich diesen Austausch auch mit Ihnen so. Und ich finde es toll, dass Sie dafür zur Verfügung stehen heute. Und abschließend vielleicht noch eine einzige Frage. Was würden Sie uns sagen, was würde Ihnen denn schon helfen hier in Hamburg? Denn wir können ja nicht jetzt sofort losgehen und etwas tun. Oder gibt es doch etwas, wo Sie sagen, ja, da gibt es etwas. Mach das doch mal.
Also ich möchte da an der Stelle gerne, das ist mir in den letzten Tagen, habe ich sehr oft darüber nachgedacht, was würde Zuversicht, was würde Sicherheit geben, was würde uns vor allem das Gefühl geben, dass wir gleichberechtigt, emanzipierte Teil dieser Gesellschaft sind. Und da erinnere ich mich in den 90er Jahren, da gab es die sogenannten Lichterketten. Der ein oder andere ältere Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich daran erinnern. Wir erlebten eine Serie von Anschlägen auf Häuser mit Migrationshintergrund. Es gab viele Todesopfer, die sich durch Deutschland von Hoyerswerda, Solingen, Greifswald, Rostock, Mölln, da kommen viele Städte, die einem dort sofort einfallen. Und was passierte war, dass meine Eltern, die mittlerweile verstorben sind, sie sagten zu mir damals 18 Jahre alt, wir müssen das Land verlassen. Wir werden nicht nochmal zuschauen, wie es in Deutschland beginnt und wir Juden und Jüdinnen früher oder später auch Opfer von diesem Hass, diesem Rassismus und vor allem dieser Gewalt gegenüber Juden und auch anderen Menschen werden. Und es war kein leichter Moment. Ich bin Hamburger, es ist meine Heimat. Ich wollte es nicht verlassen. Und es geschah etwas Ungewöhnliches. Wir sahen plötzlich, wie Menschen sich trafen zu Lichterketten. Aber nicht hundertfach, nicht tausendfach, sondern hunderttausendfach. Sie zeigten ein Zeichen. Und wenn heute Menschen diese Lichterketten vielleicht kritisieren, so sage ich, wie es für uns jüdischen Bürgerinnen und Bürger war. Es war, dass die Bürger und Bürgerinnen Deutschlands aufgestanden sind in allen großen Städten und ein Zeichen gesetzt haben, dass dieser Rassismus, diese Gewalt, dieser Antisemitismus eben nicht zu Deutschland und nicht in unsere Mitte gehören. Wir brauchen diese Zeichen. Wir müssen wehrhaft für unsere Demokratie einstehen. Und das sind nicht nur Worte, die jetzt vielleicht gut klingen, sondern sie sind dann notwendig, wenn Lehrerinnen und Lehrer erleben, dass in Schulhöfen jüdische oder andere Kinder bedroht werden. Wenn Freunde, Bekannte, wenn Arbeitskollegen merken, dass dumme Sprüche gemacht werden, den Antisemitismus zu bekämpfen, er ist wirklich einfach. Lasst ihn nicht zu. An keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt. So einfach wäre es.
Jüdisches Leben aktuell in unserer Stadt. Daniel Schäfer, vielen Dank. Puh, ich glaube, da haben wir wieder viel zum Nachdenken. Gleich der Nachrichtenüberblick, noch mehr News aus unserer Stadt. Vorher noch ein Blick auf morgen. Sebastian Günther, ich tippe, du hast natürlich Matthias Iken dabei, unseren stellvertretenden Chefredakteur, korrekt?
Herr Marzell, du solltest vielleicht wetten, denn du hast richtig getippt. Letzte Woche mussten die inzwischen berühmten drei Umschläge ja pausieren. Matthias Iken war wandern.
Frecher.
Aber er ist zurück. Und wir sprechen morgen über mögliche Machtoptionen bei den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, die in diesem Herbst stattfinden. Außerdem habe ich noch einen zweiten Gast, und zwar ist das der Journalist und Politikaktivist Arne Semsrott. Und er hat den Bestseller Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren, geschrieben. Gemeinsam sprechen wir darüber, was jeder von uns tun kann gegen den Rechtsruck in diesem Land.
Und das Thema ist ja leider unfassbar aktuell, wenn wir auf die Umfragen gucken. Was da noch auf uns zukommen könnte. Also bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Imme Kasten. Guten Morgen. Ein neues Wochenende, eine neue Sperrung. Diesmal wird die Kühlbrandbrücke von heute Abend bis Montag früh voraussichtlich dicht gemacht. Es stehen planmäßige Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen an. Umleitungen sind entsprechend eingerichtet. Die letzte Zeit war für den Kupferhersteller Aurubis keine leichte. Millionenschäden durch Betrug und Diebstähle sorgten für ein Beben beim Hamburger Konzern. Jetzt stellt er seine Spitze neu auf. Unter anderem wird Thoralf Haag neuer Vorstandsvorsitzender. Der Aufsichtsrat hatte im Januar entschieden, dass die bisherigen Topmanager ihre Sachen packen müssen. Seit über 25 Jahren sind an Hamburgs Schulen Streitschlichterinnen und Streitschlichter unterwegs. Und auf Initiative eines Viertklässlers hat Bürgermeister Peter Tschentscher die für heute ins Rathaus eingeladen, um ihren Einsatz zu würdigen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.